Grüß Gott, liebe Freunde, Brüder und Schwestern hier in der Herz-Jesu-Kirche in Linz und im Radio bei die Radio Maria hörenden Hörerinnen und Hörern ein herzliches Grüß Gott. Ich möchte die Betrachtung zum Thema Barmherzigkeit und Vergebung bei Franz von Assisi fortsetzen und damit die Neugekommenen auch hineinkommen und die schon hier waren, dass wir das Thema noch einmal vertiefen und aufgreifen, bitte ich Sie, diesen Zettel in die Hand zu nehmen, den Sie haben. Das ist ein bescheidenes Geschenkchen, was ich Ihnen da beizubringen versuche. Sie brauchen nur die erste Zeile zu singen. Das ist ein Teil des Vaterunsers und die Auslegung des heiligen Franziskus dazu geht folgendermaßen. Et dimitte nobis debita nostra und vergib uns unsere Schuld. Perduam misericordiam ineffabilem durch dein unaussprechliches Erbarmen. Erbarmen und durch die Kraft des Leidens deines geliebten Sohnes. Et dimitte nobis debita nostra, per tua misericordia ineffabile. Und durch die Verdienste und Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und alle deine Auserwählten. Et dimitte nobis debita nostra, per tua misericordia ineffabile. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und was wir nicht vollkommen vergeben, mach du, Herr, dass wir es vollkommen vergeben. Et dimitte nobis debita nostra, per tua misericordia ineffabile. Damit wir die Feinde um deinetwillen wahrhaft lieben und für sie bei dir ergeben Fürsprache einlegen. Et dimitte nobis debita nostra, per tua misericordia ineffabile. Niemandem Böses mit Bösem vergelten und in allem in dir nützlich zu sein uns bemühen. Et dimitte nobis debita nostra, per tua Schwestern. Im ersten Teil am Vormittag haben wir eigentlich nur die ersten zwei Zeilen der Vaterunser-Auslegung des Vater des heiligen Franziskus betrachtet und vergib uns unsere Schuld durch dein unsagbares Erbarmen. Ich möchte jetzt den zweiten und dritten Punkt der ersten Hälfte mit Ihnen betrachten, durch das Leiden deines Sohnes, durch die Fürbitte der Heiligen. Und die zweite Hälfte des Ganzen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, in 7 kleinen Schritten. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit durchkomme. Ich höre einfach auf, wenn es aus ist. Wir sind also stehen geblieben bei dem Ausdruck, den Franziskus hinzufügt: vergib uns unsere Schuld durch dein unsagbares Erbarmen. Und stehen geblieben, warum unsagbar? Einerseits wegen der Unbegreiflichkeit der Verschuldung, Undurchschaubarkeit des Netzes der Sünde, dem ein entsprechendes Erbarmen Gottes begegnen muss. Deshalb ist das Erbarmen Gottes unaussprechlich, aber mehr noch, das Erbarmen Gottes des Vaters ist nicht nur eine Reaktion auf die Schuld, auf die Sünde, auf das Böse, das wäre zu wenig, sondern das Erbarmen Gottes ist Ausdruck seines innersten Wesens, ist sein tiefstes Geheimnis, weil Gott selber Geheimnis und unaussprechlich ist, ist auch sein Erbarmen unaussprechlich. Und das ist auch für uns, die wir die Barmherzigkeit Gottes verkünden und leben sollen, sehr wichtig. Es ist nicht möglich, im Alltag und vor der Welt salopp und leichtfertig von Barmherzigkeit zu sprechen. Wir sprechen schon, aber es greift nicht. Also ich denke mir, wir müssen uns bewusst sein, es handelt sich um etwas, was wir im Letzten so wenig verstehen, wie wir Gott verstehen. Doch ist das nicht das Ende. Wenn es also wahr ist, wie auch der heilige Franziskus in seinen Gebeten betont, kein Mensch ist würdig, dich zu nennen im Sonnengesang oder im Lobpreis der nicht belehrten Regel, du bist unbegreiflich, unaussprechlich, unnachvollziehbar, unbeschreiblich, so gibt es doch einen weiteren Schritt. Franziskus fügt hinzu: durch dein unsagbares Erbarmen und durch die Kraft des Leidens deines geliebten Sohnes. Wir könnten die Barmherzigkeit Gottes nie begreifen und könnten wir sie annähernd begreifen, wir könnten sie, bin ich überzeugt, nicht annehmen. Wenn der Vater sein unaussprechliches Erbarmen nicht ausgesprochen hätte. Gott hat sich ausgesprochen. Und wir nennen diese Selbstaussprechung Gottes das Wort. Deshalb heißt der Sohn O Logos Verbum das Wort. Im Johannesevangelium lesen wir bei 1,18: Niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Seiende im Schoß des Vaters, er hat uns Gott ausgelegt. Das heißt, Jesus ist das Wort und damit der Ausdruck Gottes, die Selbstaussage Gottes. Und zwar damit auch die Aussage Gottes im Hinblick auf sein Erbarmen. Deshalb gehören diese beiden Aussagen des heiligen Franziskus: durch dein unaussprechliches Erbarmen und durch die Kraft des Leidens deines geliebten Sohnes zusammen. Ich würde das so frei wiedergeben: vergib uns, der ganzen Welt, die Schuld durch dein unaussprechliches Erbarmen, das ausgesprochen worden ist in deinem geliebten Sohn, der gelitten hat bis zum Tod. Es ist unaussprechlich und ausgesprochen. Wäre das Erbarmen Gottes nicht ausgesprochen, es wäre für uns eine Theorie. Ein Glückszufalltreffer, ist mir jetzt Gott barmherzig oder nicht, wir hätten nicht das Wort der Zusage des Erbarmens Gottes. Papst Johannes Paul II., der den Barmherzigkeitssonntag ja auch eingeführt hat, schreibt in seiner Enzyklika Dives in Misericordia, reich an Erbarmen, über Jesus Christus folgendes, ich zitiere: Er, Jesus, spricht nicht nur vom Erbarmen in Gleichnissen, in Bildern, in Worten. Er ist vor allem selbst eine Verkörperung des Erbarmens und stellt es in seiner Person dar. Und dann einen unterstrichenen Satz, den Papst Johannes Paul immer kursiv also schreiben hat lassen, weil ihm das sehr wichtig war: Er selbst ist im gewissen Sinn das Erbarmen. Für den, der es in ihm sieht, wird Gott in besonderer Weise sichtbar als Vater, der voll Erbarmen ist. Soweit Papst Johannes Paul II., der heilige Papst, über das Erbarmen Gottes, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Wenn wir also fragen, ja, wie können wir überhaupt das unaussprechliche Erbarmen Gottes je erahnen, wie können wir es betrachten, wie können wir es festhalten, wie können wir es weitergeben, dann hat es vielleicht nicht viel Sinn, weiter zu spekulieren, wie wäre Gott in sich, nicht wie ist das Erbarmen Gottes, sondern wir müssen auf das Wort schauen und auf das Wort hören, das Gott von sich selbst sagt. Und das ist Jesus, wie Sie hier sehen. Der barmherzige Jesus, der gekreuzigte Jesus, den Sie oben sehen, ist selbst Ausdruck Gottes. Das müssen wir uns sehr vertiefen. Wir glauben nicht an drei Götter, sondern einen Gott, der als Vater sich im Heiligen Geist durch den Sohn aussagt. Sie kennen die Frage beim Johannes 14 des Apostel Philippus an Jesus am Ende, jetzt kommt das Ende der Lebenszeit mit Jesus. Ja, Herr, zeig uns den Vater. Du sprichst immer vom Vater. Der Vater, der Vater, der Vater. Ich gehe zum Vater. Wo ist der Vater? Zeig uns den Vater und es genügt uns. Und die Antwort Jesu, Philippus: So lang bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Jesus sagt nicht, ich bin der Vater. Das ist ein präziser Unterschied, sondern wer mich sieht, sieht den Vater. Das bedeutet, wenn wir Gott als Vater und im Besonderen als barmherzigen Vater kennenlernen wollen, dann haben wir keinen anderen Blick, keine andere Ikone, kein anderes Bild, als das Bild, das Gott von sich selber gemacht hat. Und das ist Jesus. Deshalb ist dieser heutige Tag so wichtig und auch der Blick auf den barmherzigen Jesus, weil wir dann nicht den barmherzigen Jesus kennenlernen, sondern im barmherzigen Jesus den barmherzigen Vater. Natürlich ist das dann eine Einheit. Jesus, sagt Paulus im Kolosserbrief, er ist das Ebenbild, die Ikone des unsichtbaren Gottes. Wir können also nicht hergehen und sagen, Jesus, geh mal auf Seiten, schieben wir das Jesusbild auf die Seiten, wir möchten den Vater sehen. Weil Jesus sagt, geht nicht. Wenn ihr den Vater sehen wollt, schaut mich an, so ist der Vater. Wie das im Himmel sein wird, weiß ich nicht. Aber jetzt ist es so. Das einzige und authentische Bild, das Jesus von Gott gibt, ist er selbst. Das gilt auch für das Gleichnis, das Jesus erzählt, das uns so lieb ist, das Gleichnis vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater. Meistens denken wir dran, naja, da erzählt Jesus vom Vater im Himmel. Ist das wirklich so? Wie beginnt Lukas 15? Kapitel 15 beginnt damit: Die Zöllner und Sünder waren dabei, Jesus zu hören. Schriftgelehrte und Pharisäer waren dabei, sich darüber zu empören. Also die Hörenden und die Empörenden. Zwei Gruppen. Zöllner und Sünder sind der verlorene Sohn. Schriftgelehrte und Pharisäer sind der ältere Sohn. In der Mitte ist Jesus, also sehr der barmherzige Vater. Auch der Vater im Himmel ist der barmherzige Vater. Aber Jesus, es ist der Grundauftrag Jesus, seine Sendung, sein ganzes Wesen ist, die Katechese des Vaters zu sein. Die Selbstdarstellung des Vaters zu sein. Er spielt den Vater, aber mehr als spielt, er vollzieht ihn, er stellt ihn dar. Wenn Jesus ein Kind in seine Arme nimmt, und sagt, wer dieses Kind aufnimmt, will er damit zeigen, ich bin Vater. Ich spiele den Vater. So nimmt der Vater ihn von euch auf. Und so ist diese Weiterführung, wie sich der heilige Franziskus hier vom unsagbaren Erbarmen zum Leiden des Sohnes zieht, sehr wesentlich. Es hängt also ganz eng zusammen. Das unsagbare Erbarmen des Vaters drückt sich aus in seinem Sohn, und zwar in der Ganzheit seines Sohnes. Und wenn Franziskus hier spricht, durch die Kraft des Leidens, Passio, die Passion des Sohnes, denken wir natürlich auch richtigerweise an die letzten Tage des Leidens Jesu, die wir in der Karwoche, in letzte Woche gefeiert haben. Aber im Verständnis eines heiligen Franziskus und auch vieler Kirchenväter ist die Passio Christi, womit beginnt die Passio Christi, das Leiden des Sohnes Gottes beginnt, in dem Augenblick, wo es heißt, das Wort ist Fleisch geworden, beginnt mit der Menschwerdung. Denn der Mensch, indem er zum Menschwerden beginnt, leidet. Oder was macht der Kind, wenn es geboren wird? Es lacht? Nein, es weint. Oh, wie lacht, stille Nacht, glaube ich nicht, ne? Er hat geweint. Das Lachen kommt später. Der heilige Franziskus meditiert einmal über das Wort Verbum caro factum, das Wort ist Fleisch geworden, und legt das so aus. Das Wort des Vaters, so glorreich, so herrlich, der Sohn Gottes, hat aus der Jungfrau, im Schoß der Jungfrau Maria, das wirkliche Fleisch unserer Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit angenommen. Ja, wenn ich das wirkliche Fleisch, nicht das Ideale, die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit, aus meiner Natur annehme, dann trete ich ein in die Passion. In die Passion des Menschseins. Heißt nicht, dass der Mensch nur leidet, aber er leidet wesentlich. Es gehört zu seinem Wesen. Er möchte sein ganzes Leben abstreifen, es gehört zu seinem Wesen. So heißt das also, durch die Kraft des Leidens deines geliebten Sohnes bezieht sich auf das gesamte Christusmysterium. Beginnend im Schoß der Jungfrau Maria bis zum Schoß der Jungfrau Maria, den wir die Pietà nennen. Was heißt Pietà? Mitleid, Erbarmen. Wenn Maria denselben wieder im Schoß trägt, äußerlich, den sie zuerst in sich selber getragen hat. Das ganze Menschennatur Christi mit all seinen Ausdrucksformen ist die Passio Christi. Weil das Menschsein erleidet. Was ja nicht heißt, dass es was Negatives ist. Ich kann ja sagen, ich mag dich gut leiden. Ich kann jemanden gut leiden. Und Jesus kann das Menschsein gut leiden. Weil er den Menschen liebt. Er liebt seine Menschennatur, aber er leidet sie auch. Und durch dieses Annehmen der menschlichen Zerbrechlichkeit, was uns ja, verschieden, aber wahrscheinlich sehr, sehr schwer fällt, geschieht bereits Vergebung. Denn viel Ärger und Kummer und Unfriede kommt dadurch, dass wir uns wehren gegen unser So-Sein. Der heilige Franziskus hat einmal später in seinem Leben einen Satz geprägt, der wahrscheinlich für ihn sehr wesentlich war. Was der Mensch vor Gott ist, das ist er und nicht mehr. Et non plus. Warum nicht mehr? Weil dieser gute kleine heilige Franziskus, als er noch nicht heilig war, immer mehr sein wollte. Er war ein reicher Kaufmannssohn, verzogen, nicht? Aber er wollte mehr werden, er wollte Ritter werden. Er wollte immer über sich hinaus. Und zuerst hat er sich verkleidet, mit Kleider machen Leute, dann hat er sich eine Rüstung angelegt. Also Verkleidung und Bewaffnung. Immer mehr und stärker sein sollen, als man in Wirklichkeit ist. Das Nacktsein vor Gott und voreinander ist so schwer. Voreinander besonders, weil wir voreinander uns nicht schützen, aber vor Gott könnten wir es lernen. Und diesen Weg geht Jesus. Er nimmt das Menschsein und zwar eines jeden von uns so an, wie es wirklich ist. Und das ist bereits der erste Schritt des Erbarmens. Aber wie sieht jetzt das Erbarmen aus? In diesem Schreiben, der Enzyklika, Dives in Misericordia von Johannes Paul II., ist ein Gedanke drin, der mir, bevor ich das las, vor vielen Jahren völlig neu war. Papst Johannes Paul sagt, Erbarmen, wirkliches Erbarmen, ist nie einseitig. Wenn es einseitig ist, dann ist es eine gnädige Herablassung, eine Geste der Herablassung, die eigentlich den Armen beschämt. So könnte man auch Gott empfinden, Gott, ja, Gott lässt sich als Gott gnädig herab, und wir sind also die ganz armen Menschlein, ist ja schön, aber es könnte auch beschämend sein. Da wird der Kleine im Grunde noch kleiner. Wie sieht das aus, wenn Jesus authentischer Ausdruck des Erbarmens Gottes ist? Dieser authentische Ausdruck des Erbarmens Gottes ist, dass der Sohn Gottes Mensch wird, aber er wird es nicht als ausgewachsener Mensch, sondern als Embryo. Und was ist ein Embryo? Ist ein lebensunfähiges Wesen. Der Mensch in seinen ersten Augenblicken seines Lebens ist vollkommen angewiesen auf das Erbarmen seiner Mutter. Das ist eine Botschaft. Das Wort ist Fleisch geworden, bedeutet, das Wort Gottes braucht das Erbarmen seiner Mutter. Die Barmherzigkeit Gottes beginnt damit, dass sich Gott so arm macht, dass er sich abhängig macht, wie jedes Kind, jedes werdende Leben im Mutterschoß abhängig ist. Und wir wissen, wie furchtbar abhängig das sein kann. In Maria findet er natürlich wohlwollende Aufnahme, nichtsdestoweniger arm. Er kommt nicht als der Allmächtige in den Schoß Marias, sondern er kommt als der Ohnmächtige. Und bleibt es noch lange geboren und gelegt in die Krippe, bleibt noch lange der ganz Ohnmächtige, der vollkommen angewiesen ist auf das Erbarmen des Menschen. Und da denke ich mir, das ist die Grundbotschaft. Damit will uns Gott sagen, ich brauche euch. Nicht, dass das immer so sein hätte müssen, aber in dem Augenblick, und das ist wahrscheinlich ein ewiger Beschluss in Gott, dass Gott Mensch wird, will uns Gott brauchen, und zwar jeden Menschen. Das heißt, das Erbarmen ist gegenseitig. Jesus braucht Erbarmen. Unter dem Kreuz braucht er Erbarmen. Es sind die Menschen, die Ängsten, die ihm noch geblieben sind, die ihm Erbarmen erweisen. Es gibt solche, die ihm etwas zu trinken geben wollen. Und Jesus weitet das dann noch aus und sagt, und was immer ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern tut, tut ihr mir. Und zwar ganz real. Und das ist das Schöne an der Barmherzigkeit, an der wirklichen Barmherzigkeit. Sie beginnt damit, dass ich Erbarmen empfange. Und dann Erbarmen gebe. Es ist immer beiderseitig, deshalb die Seligpreisung. Selig, die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Der Erste, der das vormacht, ist Gott in seiner Menschwerdung in Jesus. Er ist zuerst der Bittsteller. Bevor Jesus etwas gibt, bittet er. Und er bittet noch lange, auch als Erwachsener, sagt einer völlig fremden Frau, die nicht seinen Glauben teilt, gib mir zu trinken. Ist das nicht die Bitte um Erbarmen oder am Kreuz mich dürstet? Er braucht natürlich nicht den Essig, aber er braucht Erbarmen. Und dass uns Gott befähigt, dass wir Gott beschenken können, ist das größte Erbarmen. Weil es uns über uns hinaushebt, ohne dass wir mehr werden müssen, als wir sind. Durch die Kraft des Leidens eines geliebten Sohnes, wenn wir jetzt zum eigentlichen Leiden, zum Leiden am Kreuz gehen, was Franziskus hier sicher auch mitgedacht hat, dann sagt er dazu nicht bloß, die Schuld wird nicht vergeben durch das Leiden selber, sondern durch die Kraft des Leidens. Damit sagt er, die Passio ist nicht einfach passiv. Die Passio ist eine Kraft. Das Erleiden ist nicht einfach eine Ohnmacht, sondern es ist eine Kraft, und zwar die einzige Kraft, die die Gewalt des Bösen zu brechen mag. Noch am Ölberg stellt Jesus die kritische Frage, als Petrus sein Schwert zückt, dass er will zu gerechter Gewalt greifen, um den ungerecht Verurteilten zu verteidigen. Das würde ich auch tun, ich würde auch sofort zum Schabel greifen. Das tut Petrus, und Jesus gebietet dem Einhalten und sagt, könnte ich nicht den Vater bitten und er würde mir 12 Legionen, mehr als 12 Legionen Enkel schicken. Es war in Palästina damals eine halbe Legion römische Soldaten stationiert, oder 12 Legionen Enkel gegen eine halbe Legion Römer, das ist nichts dabei. Nicht? Also, warum tut Gott das nicht? Warum greift Gott nicht mit Gewalt ein? Nun, die erste Antwort, die ich euch darauf gebe, ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Jesus das eben nicht tut. Die zweite Antwort, die ich vielleicht dabei empfinde, ist, weil Jesus eine größere Kraft zeigen wird, die größer ist als 12 Legionen Enkel. Größer als eine Allmacht Gottes, die wir uns vorstellen, dass sie dreinschlägt und den Bösen Einhalt gebietet, nämlich dass sie das Böse von unten her besiegt. Durch die Passion. Die Kraft des Erleidens ist größer als die Kraft des Schlagens. Das ist die Bergpredigt Jesu. Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Ist sehr schwer zu lernen, aber wie soll es anders gehen? Wir brauchen die Geschichte nicht zu studieren. Wir sehen das mit bloßen Augen. Wo ich zum Schwert greife, kommt ein zweites Schwert, ein drittes, 1000 Schwerter und alles verwandelt sich in Gewalt. Deshalb ist die Passio Christi die größte Kraft, und zwar die Kraft der Vergebung. Wir haben da am Vormittag schon darüber nachgedacht. Der Gipfel der Passio Christi, zum Gipfel der Passio Christi gehört die allgemeine Vergebungsbitte. Vater, vergib. Die Mitte, illis. Vergib ihnen. Die Vaterunser-Bitte, die Mitte Nobis, fügt sich ein in das De Mitte Illis des Vaters. Wir konzelebrieren die Generalabsolution Jesu am Kreuz, der als Bild des Vaters, des barmherzigen Vaters, so und nur so alles an sich zieht, Gute und Böse. Durch die Kraft des Leidens deines geliebten Sohnes, kommen wir zum nächsten Satz, und durch die Verdienste und Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und aller deiner Auserwählten. Was könnte das bedeuten? Wir haben da auch schon am Vormittag darüber nachgedacht. Wie mag es Maria ergangen sein, was sie unter dem Kreuz steht? Wir kennen, da gibt es natürlich viele Darstellungen, Grünewald-Altar, eine schmerzverzerrte Mutter Gottes, die sich beugt und windet und von Johannes gestützt wird. Wenn Jesus als Sterbender oder ans Kreuz Angenagelter ausspricht, Vater, vergib ihnen, was wird Maria dazu sagen? Wird sie sagen, Vater, vergilt ihnen, was sie meinem Sohn antun? Wäre eine gerechte Bitte. Die Vergeltung Gottes, Gerechtigkeit wäre gerecht. Ich nehme an, sie hat der Bitte Jesu zugestimmt, hat gesagt, Fiat, Fiat mihi, Vater, vergib ihnen. Das ist Mitwirkung. Die Vergebung der Heiligen, hier Maria und all deiner Auserwählten, ist Mitwirkung mit der Vergebung Christi am Kreuz. Es betrifft sowohl die Vergebung im Hinblick auf das, was Jesus angetan wird, was Fall Marias, was sie meinem Sohn antun, im Fall Johannes, des Lieblingsjünger, was sie meinem Meister antun und was sie mir antun. Ein heiliger Stephanus wird der Sterbenden die Bitte Jesu um Vergebung einstimmen. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das sind die Verdienste der Heiligen. Und hier wählt Franziskus ein Wort, vermutet, dass nicht nur aus der Theologie stammt, sondern auch aus einem Kaufmannsgeschäft. Wir haben gehört, es gibt Debita, das sind die Schulden, Debita Nostra, die Schuldlast, und es gibt Merita, das ist das Guthaben. Also durch die Vergebung wird aus der Schuld ein Guthaben. Indem die Heiligen, die Märtyrer, auch die heutigen, die koptischen Märtyrer, die syrischen Märtyrer, ihren Feinden vergeben, wird aus der Schuld ein Guthaben. Ein Guthaben der Barmherzigkeit, mit dem Gott die Welt retten wird. Anders, glaube ich, wird es nicht gehen. Und Und dieses Guthaben, diese Verdienste, Gipfel in der Fürsprache, die Intercessio. Das Intercessio ist auch ein Gerichtsausdruck aus der Rechtssprache. Der Fürsprecher ist das Gegenstück zum Ankläger. Und da sitzt der Ankläger und da sitzt der Advokat, der Verteidiger. Indem die Heiligen von der Anklagebank, von der Bank des Anklägers auf die Bank des Verteidigers wechseln, werden sie von Anklägern zu Fürsprechern. Es ist wohl beides notwendig. Wir sehen, dass die Heiligen in der Apokalypse die Seelen der Enthaupteten zu Gott schreien, wann schaffst du Recht für deine Knechte? Das ist Anklage. Die wird sich aber in Fürbitte wandeln. Und die Fürbitte wandelt sich in Verdienste. Und das ist vielleicht das Geheimnis des sogenannten Ablasses, der schwer zu verstehen ist. Aber er kann heute gewonnen werden, wie Sie sicher wissen. Der heilige Franziskus hat selber vom Papst damals einen unerhörten Ablass erbeten, einen Portiuncula-Ablass, und ich vermute fast, dass er in dieser Vaterunser-Auslegung seine Ablass-Theologie hineinpackt. Er sagt, wodurch steht vollkommener Sündennachlass? Durch die Barmherzigkeit des Vaters, die wir nicht begreifen, die wir nie begreifen. Durch die Kraft des Leidens seines geliebten Sohnes und durch die Verdienste der Heiligen, zu denen aber wir dazugehören, indem wir vergeben. Und da ist jetzt der Link, also die Verbindung zum zweiten Teil der einen Vaterunser-Bitte, wie auch wir. Also wir können diese beiden Bitten nicht trennen, das heißt, wir werden wohl oder übel will ich gar nicht sagen, aber wollend oder nicht wollend, hineingezogen in den Kreis der Erwählten. Nicht wir haben uns selber erwählt. Aber wir haben eigentlich nur eine Wahl. Entweder anzuklagen oder zu verteidigen. Entweder zur Waffe zu greifen oder zu vergeben. Dazwischen ist nichts. Denn wir wechseln entweder auf die Bank der Ankläger oder auf die Bank der Verteidiger. Deshalb diese Bitte, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Diese Bitte bringt uns nämlich, fügt uns denen zu, die hier in der ersten Bitte Maria und die Auserwählten sind. Also die Gemeinschaft der Heiligen ist ein gewissermaßen ein nahtloser Übergang. Denn wir wissen leider auch in unserer heutigen Zeit, Papst Franziskus hat das oft betont, es gab noch nie so viele Märtyrer in der Kirchengeschichte wie heute. Und viele von ihnen, wir wissen es nicht genau, aber viele von ihnen sind mit dem Namen Jesu auf den Lippen gestorben. Und man kann nicht mit dem Namen Jesu auf den Lippen sterben, ohne zu sagen, Vater, vergib ihnen. Das gehört einfach zusammen. Und so möchte ich zum Abschluss mit Ihnen diese Schritte der Vergebung, was jetzt unsere Vergebung betrifft, kurz durchgehen, weil ich meine, dass der heilige Franziskus da für sich in erster Linie, aber auch für seine Brüder und alle, die das hören und lesen, eine Art Schule des Vergebens vorlegt. Dazu vielleicht der Hintergrund. Franziskus hieß ja nicht Franziskus, sondern er wurde getauft, so wie ich, nicht? Also auf Johannes der Täufer, also hat den gleichen Namen wie ich. Seine fromme Mutter Elisabeth hat das Bübchen auf den Namen Johannes getauft. Der Vater, der im Ausland war, war in Frankreich, war also ein Frankreich-Fan, und als er zurückkam, sagt, nein, Französchen soll er heißen, Francesco. Das heißt, da ist schon etwas grundgelegt, dieser kleine Bub ist das Wunschkind des Vaters, seine ganze Projektion, der wird einmal ein großer Textilkaufmann werden, er wird Frankreich bereisen und ein Imperium aufbauen und so weiter. Und so ist es eben nicht gekommen. Und in dem Augenblick, in dem sich der Sohn Francesco abwendet von den in ihn hineinprojizierten Plänen des Vaters und einen völlig gegenteiligen Weg geht, schlägt sich die affektive Liebe des Vaters in einen wilden Hass um. So berichten uns die Lebensbeschreibungen des Franziskus sehr verlässlich. Der Vater hat ihn enteignet, er hat ihn der Heimat verwiesen und, was Franziskus am meisten geschmerzt hat, er hat ihn verwünscht. Er hat ihn verflucht, sodass Franziskus irgendwie so auch Angst hatte, dass er sich einen Armen bezahlt hat. Da hat er noch Geld. Er sagt, bitte, wenn du hörst, dass mein Vater mich verflucht, segne mich. Ich brauche einen Vater an Vaterstatt. Das ist vielleicht der Hintergrund, um zu verstehen, warum für Franziskus Gott Vater, der barmherzige Vater und auch das Vergeben und nicht leicht vergeben können, wichtig ist. Ich vermute, es ist keine Sicherheit da, aber ich vermute, dass im heiligen Franziskus eine ganz tiefe Wunde da ist, die man so etwas wie eine Vaterwunde nennen könnte. Nicht, weil ihn sein eigener Vater nicht mehr angenommen hat. Das kann man nicht leicht wegstecken. Deshalb also diese sieben Schritte, die sieben Einteilungen, die habe ich gemacht, einfach nur als Hilfe. Der erste Schritt der Vergebung, die wir leisten sollen, ist ganz einfach das Wort Jesu selber, wie auch wir vergeben. Um diese Weisung kommen wir nicht herum. Wenn wir hergehen und sagen, ich kann damit nichts anfangen, dann können wir auch gar nicht weitergehen. Das ist einmal das allererste. Dieser erste Schritt steht am Anfang. Dennoch ist er nicht selber der Anfang, sondern eigentlich das Ziel. Wie auch wir vergeben, ist eigentlich das Ziel. Aber ich muss dem Ziel zustimmen. Sagen wir, irgendwie möchte ich das erreichen. Oder zumindest so zustimmen, sagen, Jesus, du hast recht, aber im Augenblick kann ich da nicht hin. Zumindest muss ich das einfach für wahr halten. Jesus formuliert das im Evangelium sogar, was ein bisschen auch erschreckend ist, in der Vergangenheitsform, wie auch wir bereits vergeben haben. Da habe ich ja noch nicht, muss ich ja erst. Also er sieht das einfach als Bedingung. Aber indem wir die Weisung Jesu ihr trauen und ihr gehorchen und indem wir diese Worte nachsprechen, sozusagen in einem blinden Gehorsam, ich muss das oft in einem blinden Gehorsam sagen, ja, wie auch wir vergeben, obwohl ich weiß, es geht noch nicht. Indem wir das tun, haben wir uns bereits für dieses noch nicht erreichte Ziel entschieden. Indem ich in Salzburg in den Zug einsteige, bin ich noch nicht in Linz, aber ich habe mich dafür das Ziel entschieden. Das ist immerhin etwas. Ich habe die Fahrkarte gelöst und bin schon beim Einsteigen. Und Ziel bin ich noch nicht. Aber diese Grundentscheidung ist wichtig und ich meine, dass das das Wesentliche ist, was uns Gott anrechnet. Gott rechnet uns nicht die Erfolge an, sondern die Entscheidungen. Gott sieht auf das Herz, nicht auf die Produkte. Wir sind vielleicht zu sehr geneigt, die Ergebnisse zu prüfen, was erreichen wir, das wissen wir nicht. Es kann viele Bedingungen geben, die mich hindern, etwas zu erreichen. Aber Gott sieht auf die Entscheidungen des Herzens. Gott sei Dank. Das kann eine weltliche Rechtsprechung nicht und die muss auf die Ergebnisse schauen. Gott sieht auf das, wofür ich mich entscheide. Und ich kann mich entscheiden, sagen, Jesus, was du dem Vater unser sagst, wie auch wir vergeben, dafür entscheide ich mich, aber ich habe es nicht. Aber ich entscheide mich dafür. Damit sind wir beim zweiten Schritt. Also der erste Schritt, nochmal wiederholen, ist Vergebung zu glauben und sich für sie zu entscheiden. Einfach, ich muss einfach Gott glauben, dass Vergebung wichtig und richtig und notwendig ist. Der zweite Schritt. Ich glaube, wir kommen hin mit der Zeit. Der zweite Schritt, den zeigt Franziskus mit dem einfachen Zusatz, und was wir nicht vollkommen vergeben. Damit gibt er für sich und für seine Brüder und alle, die das Vaterunser, die er das Vaterunser betrachten, lehrt zu, dass sie nicht imstande sind, vollkommen und restlos, er sagt da Pläne, also voll, in der Fülle zu vergeben. Es bleibt immer ein Rest des noch nicht vergeben Habens. Kann man sich vorstellen, dass sich Franziskus bemüht hat, sein ganzes Leben zum Beispiel seinem Vater zu vergeben und immer wieder stoßen auf, wenn er beim Heimathaus vorausgeht, er hat noch nicht voll vergeben. Es wird uns auch so gehen. Wir haben an einer schwierigen Sache gearbeitet, bin beichten gegangen, habe meinem Feind oder der mir Böses tat vergeben, aber sehe ich diese Person schon von weitem auf der anderen Straßenseite, tut schon wieder weh. Haben wir nicht vollkommen vergeben? Oder haben wir vergeben? Wir wissen es nicht. Jedenfalls stellen wir fest, wir können nicht voll vergeben. Und dass ein Heiliger wie Franziskus das für sich zugibt, ist doch sehr tröstlich. Er sagt damit, ja, wir dürfen nicht vollkommen vergeben haben. Wir sollen so viel tun können, als wir eben tun können. Dieser Rest des Nicht-Vergeben-Habens ist manchmal auch größer als das schon mühsam Vergebene. Der zweite Schritt der Vergebung ist also zugeben, dass wir Menschen nicht voll, nicht wirklich und restlos vergeben können. Da möchte ich auf einen Satz zurückgreifen, den ich vormittag zitiert habe von Kardinal Kasper in seinem Buch über die Barmherzigkeit, wo er schreibt, vergeben kann nur Gott. Was wir tun, ist eine Anleihe, ist eine Art Schule, in die wir hineingehen. Wirklich vergeben kann nur Gott. So ist diese Demut des Zugebens, ich kann schon vergeben versuchen, aber nie voll oder nur einen Teil, ein Schritt der Vergebung, indem wir die Grenze eingestehen. Der dritte Schritt, den Franziskus hier macht, ist eine kühne Kehrtwendung. Er sagt beim zweiten Schritt, weil wir nicht vollkommen vergeben, mach du, Herr, dass wir vollkommen vergeben. Das ist eigentlich ganz schön schlau. Franziskus wendet einfach das Blatt und macht aus dem Gebot Jesu, ihr sollt vollkommen vergeben, ein Gebet und sagt, ja, mach du, dass wir vollkommen vergeben. Er gibt sich nicht geschlagen. Er sagt dann, mach du. Aber nicht so, dass er sagt, nur mach halt du und lass mich in Ruhe, sondern mach du, dass ich vergebe. Er delegiert das wieder dem Herrn, der die Vollmacht hat, mich so zu erziehen, dass ich vergeben kann. Es ist wieder eine Entscheidung, wieder Einwilligung in die Schule der Barmherzigkeit. Und wir bleiben in der Schule der Barmherzigkeit. Da gibt es keine Matura, gibt keinen Abschluss. Ja, vielleicht im Himmel. Wir bleiben zeitlebens in der Schule Jesu, der sagt, lernt von mir, ich bin gütig wie ihr, demütig von Herzen, lernt, dass ich Jesus demütig bin und in diesem Lernen, wie Jesus mir gegenüber ist, werde ich Schritt für Schritt, Millimeter für Millimeter in die Schule der Barmherzigkeit eingeführt. Domine, tu agnus plene dimittere, du Herr, dieses Du ist wichtig, mach du, dass wir vollkommen vergeben. Sobald wir uns in unser Ich vergraben, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, sind wir schon verloren. Ich muss das Du sagen lernen. Ich kann es eh nicht, ist eh klar. Aber du, Herr, mach, dass wir vollkommen vergeben. Also Franziskus gibt seine Unfähigkeit zu vergeben offen zu und gibt gerade deshalb nicht auf. Zugeben heißt nicht aufgeben. Ich gebe das zu und gebe deshalb nicht auf. Die Vergebung wird auch nicht abgewälzt auf Gott, sondern vielmehr wird das Vermögen, vergeben zu können, erbeten. Den zweiten Zettel verloren. Der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist also, du Herr, bewirke, dass wir vergeben. Die Macht der Vergebung, die zugleich der Macht der Liebe ist, liegt in ihrem Ursprung und in ihrer Fülle allein bei Gott. Aber, so haben wir schon am Vormittag gesehen, es gehört zum Erbarmen Gottes, dass er uns aktiv teilnehmen lässt an seiner Barmherzigkeit. Gott macht sich abhängig und angewiesen auf unser Mitwirken an seiner Barmherzigkeit. Deshalb mach du, Herr, dass wir auch mit dir mitvergeben. Wir tun das ganz besonders bei jeder Heiligen Messe, was wir jetzt dann bald tun werden. Der vierte Schritt ist mit den darauf folgenden drei sozusagen das Ergebnis des Wirkens Gottes, dass wir vergeben können. damit wir die Feinde um deinetwillen wahrhaft lieben. Aber hören Sie hier heraus, das ist immer noch eine Bitte. Ich bin immer noch der Bittende. Mach du, Herr, dass wir vollkommen vergeben, dass wir die Feinde lieben können. Nicht ich liebe die Feinde, sondern mach du, Herr, dass ich. Also ich bin immer noch der Bittende und bleibe der Bittende, wie ein Kanal. Ich muss immer sagen, mach du, Herr, aber ich stelle mich ganz zur Verfügung. Damit wir die Feinde um deinetwillen vergeben. Vergebung ist eine zentrale Kategorie der Feindesliebe. Aber auch der Freund, der nächste Freund, der Ehepartner, der Mitbruder kann mir im Augenblick des Unrechts, das er mir tut, zum feindlichen Menschen werden. Zumindest für einen Augenblick. Die hier anzuwendende Feindesliebe ist nicht eigene Leistung des Vergebenden. Deshalb sagt Franziskus, um deinetwillen, immer dieser Bezug auf Gott, propter te. Dieses um deinetwillen kann ein Mehrfaches bedeuten. Es kann bedeuten, wegen dir, Herr, mit Blick auf dich, weil du sagst, ich verstehe es nicht, ich kann ihm nicht vergeben, aber du sagst, also tue ich es. Oder so wie Petrus beim ersten wunderbaren Fischfang sich ein wenig wehrt und sagt, Herr, die ganze Nacht haben wir gefischt und nichts gefangen, aber, naja, auf dein Wort hin, wenn du sagst, nicht auf deine Verantwortung hin, probier es halt noch einmal. Nicht? Und so können wir auch vergeben und die Feinde lieben und sagen, Herr, ich kann es nicht, aber du sagst es, es ist deine Verantwortung, es ist dein Werk, also werfen wir das Netz noch einmal aus. Um deinetwillen. Aus deiner Liebe heraus. Dann der fünfte Schritt. Der fünfte Schritt zeigt dann, da zeigt Franziskus, womit die Liebe zu den Feinden oder den Menschen, die uns feindlich sind, beginnt. Und indem wir für sie bei dir ergeben, Fürsprache einlegen. Das Motiv der Entscheidung zu lieben, um deinetwillen, wandelt sich in die Blickrichtung des fürbittenden Gebetes, wieder bei dir. Der wesentliche und schwierige Schritt vollzieht sich im Wechsel von der Position des Anklägers zur Position des Verteidigers, damit wir ergeben Fürsprache einlegen. Nein, das ist nicht so lustig, nicht für den Feind zu beten, aber ich muss ja nicht, er muss mir nicht sympathisch werden. Ich muss das nicht mit den Gefühlen strapazieren. Ich denke mir, dem armen Stephanus ist es sehr schlecht gegangen, dass er gesteinigt wurde. Und er sagt, er wechselt aber auf die Verteidigerbank. Er sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das ist eine Entscheidung. Das ist keine Leistung der Gefühle. Es ist einfach eine Entscheidung. Der von Franziskus verwendete Begriff intercedere, eintreten, bezeichnet das vermittelnde Zwischentreten in einem Rechtsstreit. Dieser Schritt von berechtigter Anklage zur Verteidigung des eigenen Feindes soll ergeben gemacht werden. Dann der sechste Schritt, niemanden Böses mit Bösem vergelten, folgt aus der Übergabe des Gerichts an Gott. Denn es gibt ein Gericht. Die Barmherzigkeit Gottes bedeutet nicht, dass es kein Gericht gibt, aber das Gericht gehört Gott. Darüber haben wir eigentlich nicht zu befinden. Deshalb sagt Jesus, halt euch da raus. Das Gericht ist meine Sache. Deshalb richtet nicht. Wenn Jesus uns lehrt, nicht zu richten, heißt nicht, dass er nicht richtet. Er richtet schon. Er kommt als Richter und sagt, da die Böcke, hier die Schafe, also ich meine, das ist nicht wörtlich, nicht, aber so links, rechts, nicht. Er wird scheiden, das ist sein Gericht. Wir vertrauen darauf, dass es ein barmherziges Gericht ist, aber er wird richten, er wird sicher richten. Er richtet jetzt schon, aber wir nicht. Wir richten nur insofern, dass wir zwischen Gut und Bös unterscheiden, damit wir uns für das Gute entscheiden. Das schon, das ist unser Gericht, aber wir richten nicht einander. Und das ist gut so, weil uns Jesus damit die Verantwortung nimmt. Das ist meine Sache, das ist viel zu kompliziert. Ich muss nach dem Herzen richten, ihr richtet es nur nach dem Augenschein. Also überlassen wir das Gericht Gott, es gibt das Gericht, deshalb auch niemanden Böses mit Bösem vergelten, obwohl das gerecht wäre. Wie du mir, so ich dir. Gibst du mir am Arzt, gebe ich dir einen. Das gleicht sich wieder aus. Aber es ist nicht unsere Sache. Deshalb übergeben wir das Gericht Gott. Es kann auch manchmal bedeuten, mit den Klage- und Feindpsalmen, also ich sage, Gott, bestrafe meinen Feind, aber das muss ich Gott überlassen, wie Gott das macht. Mit Worten der Schrift können wir immer beten. Also das Gericht Gott übergeben und nicht zurückgeben des Übels. Denn damit, das ist also sozusagen der Dominoeffekt der Ursünde. Von Kain an beginnt der Krieg. Damit wir also der Multiplikation des Bösen Einhalt gebieten. Und so ist auch die Feindesliebe an sich die logischste Liebe, weil sie den Bösen Einhalt gebietet. Aber sie ist einigermaßen schwer. Und dann der letzte Schritt ist eigentlich in einem sehr einfachen und nüchternen Ton gehalten und in allem in dir nützlich zu sein, uns bemühen, nämlich den Menschen gegenüber, die uns Feind sind. Anstatt dem Feind mit dem gleichen Bösen zu schaden, soll versucht werden, ihm in allen Dingen zu helfen. Franziskus ist dabei sehr vorsichtig, er sagt, Stude amus, wir wollen uns plagen, nicht? Wir wollen uns bemühen, dem Feind nützlich zu sein. Das heißt, es geht nicht von selber. Ich werde schauen, dass Ding, den ich nicht mag, nicht durch die Tür aufhalt und ihm nicht vor der Nase zuwerfe oder so. Das sind winzige Schritte, das Böse nicht mit dem Guten zu vergelten. Und wiederum der Gottesbezug in dir, in de Domine, du Herr. Das zieht sich durch alle Schritte hindurch, du Herr, bei dir, wegen dir, in dir. Dadurch wird sichtbar, dass Franziskus menschliches Vergeben theozentrisch sieht, also in Gott verwurzelt. Wir können eigentlich immer nur in Gott und in Bezug auf Gott vergeben. Gott selber ist der Urvergebende und Quelle jeglichen Erbarmens. Und ohne Verbindung zur Quelle, bewusst oder unbewusst, gibt es keine wirkliche Vergebung. Und wenn es Menschen gibt in der Welt, die nicht an Christus glauben, vielleicht auch nicht an Gott glauben und doch vergeben, warum? Weil sie mit Gott verbunden sind. Nicht anders möglich. Es gibt Menschen, die vielleicht nicht an Gott glauben, nicht an Christus glauben und vergeben. In ihnen und Gott bin ich ganz überzeugt. Denn Vergeben ist nur von Gott her möglich. Wenn wir nicht vergeben können, dann müssen wir fragen, wo ist Gott? Und so wollen wir um das bitten, was Franziskus hier selber für sich und seine Brüder erbeten hat. Ich lade Sie ein, noch einmal den Kehrvers zu singen und danke dann für das Zuhören.